Hallo und willkommen bei Podsmo, deinem Online-Marketing-Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin Online-Marketing-Manager bei Teismo und bei mir im Podcast-Studio hat sich wie immer der Dominik eingefunden.
Hallo und schönen guten Tag bei Podsmo.
Wir haben uns hier ja im Podcast-Studio jetzt schon länger nicht mehr getroffen. Schön, dass es mal wieder geklappt hat.
Ja, schönes Wetter draußen und da kommen natürlich auch viel mehr Kunden und so weiter. Ausrede XY
hier einfügen.
Genau, nee, es freut mich wieder hier zu sein im Studio von Teismo bei Podsmo.
Folge Nummer 7.
Genau.
Wir machen einfach weiter, als hätten wir niemals pausiert. Legen direkt los mit unserem neuen Thema der heutigen Folge, nämlich die drei Säulen der SEO. Da habe ich nachher gleich eine spannende Theorie, denn da stelle ich noch in Frage, ob es denn überhaupt drei Säulen sind oder nicht doch sogar vier Säulen.
Jetzt hast du mich ja gespoilert. Du hast eben noch vor dem Podcast gefragt, ob du mich darauf hinweisen sollst. Und ich habe gesagt, nee.
Ja, ich mach's ja jetzt.
Ist authentischer. Ja, und jetzt habe ich ja Zeit, darüber nachzudenken.
Genau, mit dieser Folge wollen wir einen groben Überblick verschaffen allen SEO-Neulingen oder Interessierten oder die ihre eigene Webseite ein bisschen optimieren möchten und ihnen einen groben Start ins Thema SEO geben.
Mhm. Wir fangen an mit dieser Trilogie. Also es wird eine Trilogie wahrscheinlich, obwohl ich weiß ja nicht, Marco, was du gleich noch vorhast. Vielleicht wird es ja auch eine, wie nennt man das, Quadrilogie oder ein Vierteiler. Vierteiler klingt nach Pyjama oder so. Vielleicht wird es auch vier haben. Auf jeden Fall heute geht es um die On-Page-Optimierung. Also eine der drei Säulen, wenn nicht auch die wichtigste Säule der Suchmaschinenoptimierung, ist die On-Page-Optimierung. Also, wir wollen ja jetzt hier auch keine Haarspalterei betreiben, denn man muss wissen, dass in der Suchmaschinenoptimierung in den verschiedenen Agenturen und sonstiges auch verschiedene, dass Begrifflichkeiten manchmal minimal anders aufgefasst werden. Deswegen spoilere ich schon mal Part 2 und 3. Also bei der On-Page-Optimierung, Part 1, geht es um inhaltliche Optimierungen, textliche Optimierungen, wofür man keine Programmierkenntnisse oder ähnliches braucht, um deine Website relativ easy oder auch nicht, also das ist jetzt kein Laien-Guide, sondern einfach nur mal kurz, was ist Suchmaschinenoptimierung überhaupt? Und bei der On-Page-Optimierung gehen wir jetzt gleich auf textliche Parts ein. Und bei Part 2 geht es dann um den spannenden und mysteriösen Part der Technik, wofür man dann auch Programmierkenntnisse benötigen könnte, sollte oder ja zumindest Hilfe vor Ort oder wissen, wo man sich informiert. Das ist jetzt vielleicht auch nicht sowas von Enterprise, dass man dafür Informatik studiert haben muss, aber definitiv technisch. Und der dritte Teil, das ist der hart umstrittene, das ist der Off-Page-Teil, alle Optimierungen, die außerhalb der Website geschehen. Aber ihr werdet merken, wir haben da auch ab und zu mal ein paar Überschneidungen. Ich sag nur, Off-Page, beispielsweise Suchergebnisse, die sind nicht auf der Website, aber sie sind auf der Website anzupassen. Also wenn man es ganz genau nimmt, könnte man, würde ich jetzt mal sagen, bei der Meta-Description auch Off-Page-Teile identifizieren. Oder, Marco?
Das klingt für mich einleuchtend.
Okay, super. Ja gut, das habe ich mir nämlich gerade so selbst erschlossen. Also nicht schon länger geplant oder sowas. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit unserer Trilogie zur Suchmaschinenoptimierung. Die drei Säulen der SEO. Part 1, On-Page-Optimierung oder auch inhaltliche Suchmaschinenoptimierung. Was hast du zu sagen, Marco?
Erstmal das Thema On-Page erklärt sich ja, wer Englisch kann, zumindest teilweise von selbst. Hier geht es hauptsächlich um alles, was auf der Webseite passiert.
Außer Technik.
Genau, aber das, würde ich mal sagen, passiert im Hintergrund. Davon kriegt der oder die geneigte Webseitenbesucherin wenig mit. Deswegen Also alles, was auf der Bühne passiert, auf der Seite, was zu sehen ist für den Endanwender, ist die On-Page-Optimierung.
Genau, so kann man das schön sagen, finde ich auch. Ich habe letztens, beziehungsweise vorhin nochmal gelesen, nicht um jetzt eventuell, dass meine Definition eventuell die weniger bekannte ist, die On-Page-Optimierung unterscheidet auch von der On-Site-Optimierung und die On-Site-Optimierung spricht für alles, was mit der Website zu tun hat und die On-Page-Optimierung ist alles, was auf der sichtbaren Page sozusagen ist.
Also Site für den Begriff des gesamten Pakets, während Page nur die sichtbare Seite ist.
Genau, nur um das nochmal kurz geklärt zu haben. So, aber viel spannender ist es doch, wenn wir jetzt mal kurz erwähnen. So, was ist denn das? On-Page-Optimierung, also inhaltliche Optimierung. Vielleicht sagen wir eher inhaltliche Optimierung, weil das schließt automatisch darauf, dass wir auf den Inhalt gehen, den man wohl sehen kann. Genau. Also, was fällt mir da direkt ein, als jemand, der jetzt schon 12 Jahre damit zu tun hat? Also, das Erste, was mir da einfällt, sind die Keywords. Also, die Keywords so als Hauptbestandteil und als immer wiederkehrender Punkt, der auf der Website zu finden ist, beziehungsweise auf den verschiedenen Seiten bei der On-Page-Optimierung. Also, man fragt sich im Voraus, welche Zielgruppe möchte man erreichen? Wer ist denn überhaupt meine Buyer-Persona? Und wie soll die Customer Journey aussehen? Was ist 2022 modern? Oder was spiegelt meine Werte perfekt wider? Da gehen wir schon so weit in die, in Anführungszeichen, ins Steinzeitalter, dass wir auch über das UX-Design sprechen. Haben wir denn schon ein CI und so weiter? Und daraus ergibt sich dann die Website und die Userführung. Also Customer Journey, Bilder und so weiter. All das, was man sieht, entspringt sozusagen aus den Werten der Firma, den USPs, den Buyer-Persona. Und daraus werden dann auch die Unterseiten entwickelt, die mit den Keywords platziert werden. Und die Keywords sind die, die verkaufen sollen. Meistens. Oder Wissen vermitteln. Aber das ist ein anderer Punkt.
Genau, das, du hast jetzt gesagt, die Werte einer Firma. Unter Umständen ist ja nicht jede Webseite repräsentativ für eine Firma.
Stimmt, ja. Ja gut, also ich gehe bei einer Suchmaschinenoptimierung immer davon aus, dass es darum geht, den Income zu steigern, also mehr Budget, mehr Gewinne zu machen. Und das ist in der Regel dann eben ja B2B. Aber klar, nee, muss nicht sein. Vielleicht hast du ja auch ein eigenes Projekt, wovon wir hier gar nichts wissen. Naja, genau. Was fällt dir denn so ein bei einer On-Page-Optimierung?
Also ich würde das mit den Keywords vielleicht noch etwas weitgreifender sagen, denn die Keywords sind ja auch nur Teil des gesamten Inhalts. Und was einem da zunächst ins Auge springt, sind wahrscheinlich Texte und Überschriften. Bilder, die ja eigentlich auch zur On-Page-Optimierung gehören, würde ich dann auch eher in die Schublade des Designs stecken oder der User-Führung, ja. User-Experience.
Okay, aber wir müssen wahrscheinlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu lange darüber reden. Deswegen, wir wollen euch ja auch nicht langweilen. Und deswegen würde ich mal sagen, dass wir jetzt nicht jedes einzelne jeden einzelnen Textpunkt besprechen. Aber zusammenfassend, On-Page-Optimierung, alles, was man sieht. Und da ist der wichtigste Punkt, sind die Texte. So, Texte, werdet ihr jetzt sagen, ja toll, Texte habe ich auch schon auf der Seite. Und was mache ich jetzt damit? Also, genau, zur On-Page-Optimierung, Betonung auf Optimierung. Da geht es eben darum, dass wir die Texte dahingehend optimieren, dass da eine Überschrift drin ist, also eine H1-Überschrift, eine, die für die ganze Seite steht, also Unterseite.
Und eine, die nicht nur aus herzlich willkommen besteht.
Ja, gern gemachter Fehler. Herzlich willkommen. Was man dazu direkt sagen kann, häufig gemachter Fehler allgemein zum Text ist, dass man mehr über sich schreibt, was biete ich an und warum bin ich ganz toll und warum liebe ich mein Unternehmen, aber das interessiert nicht den Kunden. Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, bei der On-Page-Optimierung herauszustellen, welches Problem wird gelöst und wie schreibe ich meine Zielgruppe an, ohne über mich zu reden, sondern zu sagen, keine Ahnung, wenn wir SEO anbieten, dann schreiben wir gerne Neukundengewinnung oder was kann man noch sagen? Neukundengewinnung, Lead-Generierung. Wenn man weiterdenken würde, könnte man auch sagen, entspannt, nee, mehr Planungssicherheit. Das finde ich ganz gut, weil man eben mehr Leads automatisiert über die Website bekommt. Genau, das ist wichtig beim Text. Customer Journey, immer an den Customer denken, an den Kunden. Was braucht er? Was ist das Problem? Warum soll er zu mir und nicht zu jemand anderen? Dabei ist ihm wahrscheinlich herzlich unwichtig, wenn ich sage, wir sind ein Familienunternehmen seit 100 Jahren, sondern interessanter für ihn ist in der Regel, ich habe das Problem XY, ihr habt die Lösung. Gut, die Lösung haben auch 10 andere, aber warum soll ich zu euch kommen? Weil seid ihr näher, seid ihr, was heutzutage sehr wichtig ist, ist ein digitaler, einfacher Prozess. Beispielsweise Restaurants, bei denen man anrufen muss, haben viel weniger Umsatz, besonders jetzt in den letzten Jahren, als Restaurants, bei denen man online bestellen kann. Friseure oder Ärzte, genau dasselbe Spiel. Kann man online einen Termin buchen? Ja, klar, sofort. Muss man anrufen? Nee, es gibt so viele Leute, die sind einfach, die haben keine Lust darauf. Aber jetzt schweifen wir wieder ab, oder? Ich bin leise.
Naja, eine Buchungsfunktion ist ja auch Teil des sichtbaren Bereichs einer Website.
Genau, ja. Das ist vielleicht erst Schritt Y. Aber ja, auch das gehört dazu zur On-Page-Optimierung. Verstehen der Zielgruppe, was wollen die, was brauchen die, was ist das Besondere, was ich auch anbieten kann, was andere nicht anbieten können und wie kann ich das Kaufverhalten optimieren? Und da wäre eben so eine Buchungsfunktion auch dabei. Oder wenn ich ein nicht fragwürdiges Produkt, ein erklärungsbedürftiges Produkt habe oder ein, wie heißt es, wenn man sich immer gerne, wenn man sich mehr informiert, bevor man kauft, ein kompliziertes Produkt? Keine Ahnung.
Vermutlich bei höherpreisigeren Produkten informiert man sich
oder
genauer.
Oder bei Software oder so. Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man so einen Chat auf die Seite macht. Genau. Also es sind alles weitgehende Dinge. Und klar, wir können jetzt auch sagen, hier habt eine H1 und dann drei H2en und dann habt ihr nochmal vielleicht fünf H3en oder sowas. Und passt ja auf, dass unter jeder Überschrift auch ein Textblock ist und dass ihr jetzt nicht Aufzählungen zu H3en macht oder sowas, was ja auch viele machen. Also es sind alles so Dinge, die sind schon mehr selbstverständlich und ich würde auch mal voraussetzen, das macht natürlich auch jede Agentur so, sollte auch so sein. Aber ja, ich gehe mal davon aus, die Leute, die hier sind, die und uns zuhören, also ihr habt Lust auch mal was zu hören, was ein bisschen fortgeschrittener ist als Meta-Description, Meta-Title, H1, URL-Struktur, auch wichtig. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist der Punkt Freshness. Klingt ausgedacht, ist es aber nicht. Also Freshness bedeutet einfach, dass auf der Website immer was passiert. Das ist auch wichtig. Man kann nicht einfach sagen, wir bauen jetzt mal eine sehr schöne Website, die zeigt alle unsere Leistungen. Das sind vielleicht 10 Unterseiten, dann haben wir das vielleicht noch in 3 Orten. Dann haben wir, wenn es gut kommt, 3 mal 10 Leistungen, also 30 Unterseiten. Und dann lassen wir das so. So, dann merkt man erstmal einen Anstieg, wahrscheinlich in den nächsten, ich sag mal, 12 Wochen. Aber wenn man dann das so lässt, dann geht es auch schnell wieder runter. Weil das Internet lebt und Google möchte natürlich auch die Fragestellungen so aktuell wie möglich beantworten. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßig neuen Content zu erstellen. Wir beispielsweise erstellen für unsere Kunden monatlich mindestens einen Text. Also das fängt damit an. Und ja, wenn man halt jetzt sagt, ja, aber ich habe nur diese eine Leistung, warum sollen wir dann 12 Texte erstellen? Dann findet man den Weg und fragt sich eben, was interessiert die Zielgruppe oder gibt es vielleicht irgendwelche Problematiken, die ich aufgreifen kann mit einem Case Study? Ja, also mit einem Fall, den man vielleicht schon mal abgehandelt hat. Genau. So, und auch wichtig ist natürlich auch die Texte immer weiter zu ergänzen. Also nicht neue hinzufügen, sondern auch die vorhandenen Texte zu überprüfen. Sind die noch aktuell? Steht vielleicht irgendwo 2021 oder sowas als Beispiel? Oder hat sich die Rechtslage verändert? Und selbst wenn nicht, ist immer ratsam, nochmal was dran zu hängen. Und wenn es ein FAQ ist oder sowas.
Das FAQ erfüllt ja im Optimalfall eine Mischung aus guten Content, guter Customer Journey, weil es vielleicht häufige Fragen, die die Kunden sich stellen, schon vorwegnimmt. Mhm. Und auch noch einem SEO-Vorteil. Denn mit den richtigen strukturierten Daten kann man auch sich so einen Vorteil auf der Suchmaschinenseite, Ergebnisseite
genau
verschaffen. Damit verbindet man also viele Dinge.
Mit dem FAQ, ja genau. Das ist ein Punkt, den viele gar nicht vor Augen haben. Aber der spricht für wertvollen Content. Das ist nicht einfach nur im schlechten Munde gesagter SEO-Content mit Keyword-Stuffing und sowas, also den man nicht gerne liest, sondern mit einem FAQ werden Fragestellungen beantwortet. Es wird Kompetenz bewiesen. Die Seite wird, wenn man das FAQ pflegt, eben immer weiter bearbeitet und mit den strukturierten Daten, also JavaScript programmiert, kann man es erreichen, dass eben diese Fragestellung direkt bei Google beantwortet wird und man dann auch noch erreicht, dass das Suchergebnis größer wird als die anderen Suchergebnisse und man eben den Vorteil hat, dass man auch weiter oben platziert wird, direkt nur deswegen eventuell. Genau. Nur ein Punkt von vielen, dieses FAQ. Also da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie das Glossar, das man einbauen kann, also ein Stichwortverzeichnis oder ganz grundsätzlich Blog, News oder ein Wiki, so Sachen. Das sind alles Dinge, die empfehlen sich auf jeden Fall. Oder Landingpages, Orte. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wenn ich eine Leistung anbiete, die aber nur regional ist, dass ich diesen Ort, diese Regionalität unbedingt in die Texte mit einbaue. Dass wenn ich sage, was für ein Beispiel nehmen wir? Ich sage jetzt bewusst nicht die Beispiele, die ich immer sage, damit wir Abwechslung reinbekommen. Flugschule. Ja?
Flugschule, ja.
Das ist mal was anderes.
Wenn man jetzt am Flugplatz Memmingen Flugstunden anbietet, dann sollte man den Ort Memmingen und Umgebung mit reinnehmen in seinen Content.
Genau, richtig. Aber warum? Verstehe ich nicht.
Na, damit Leute, die im Raum Memmingen nach dieser Dienstleistung suchen, also in der Regel gibt man ja den Suchbegriff und vielleicht sogar einen Ort mit ein, in dem man ihn sucht. Also ich würde jetzt weder... Vielleicht in München würde man weniger Flugschulen als Fahrschulen oder sowas suchen. Und dann, wenn man googelt, würde man ja sagen, Fahrschule München beispielsweise.
Ja, oder Fahrschule Umkreis. Oder aber Fahrschule Umkreis gibt man jetzt nicht. Vertextet man jetzt nicht. Auch komisch, oder? Wenn man das sagen würde. Wir sind die Fahrschule im Umkreis.
Naja.
Ginge schon.
Kann oder schon. In der Region. Oder für die Region.
Ja. Aber das ist wie mit KIs, also wie KIs einfach so sind, ist ja Google eine KI, dass eben gewisse Worte oder Wortkombinationen auch als Trigger gelten. Und ich glaube, wenn man sagt im Umkreis, dann macht er direkt eine Standortabfrage. Wobei, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv gesprochen, weil das macht er ja auch, wenn man München oder sowas eingibt.
Obwohl oder immer, wenn man ihn benutzt.
Ja, okay, stimmt. Ja, da werden schon viele Daten weggegeben. Übrigens zählt es zur On-Page-Optimierung, um jetzt mal einen anderen Trivia-Fact zu erwähnen, wenn man die Fonts, die von Google geladen werden, deaktiviert und vom eigenen Server aus lädt, damit man die Rechtskonformität hat, die heutzutage übrigens fast keiner hat.
Gibst du da etwa schon wieder einen heißen Tipp an alle Abmahnanwälte?
Ach, uns hören auch keine Anwälte zu.
Aber deren Angestellte.
Vielleicht. Also soll ich besser nichts mehr sagen?
Nein. Also ich glaube, du wolltest jetzt sagen, man sollte die Google-Fonts lieber auf seinem eigenen Server speichern, als sie von den Google-Servern, die ja höchstwahrscheinlich in den USA oder sonst wo stehen, zu laden.
Genau. Und weiter gibt es ein Gerichtsurteil seit März.
Diesem März?
Ja, seit 2022. Und es gehen schon verstärkt E-Mails mit Abmahnungen raus, die sogar automatisiert, also Spam quasi, rausgehen mit der Bitte, ja, bitte 100 Euro überweisen, weil ihr hier meine IP nach Amerika weitergegeben habt wegen den Fonts. Deswegen muss man da aufpassen. Und egal, wo man googelt, auf welcher Webseite man sich befindet, wenn man im Quelltext sucht nach fonts.google und dort ein Ergebnis findet, dann kann man davon ausgehen, dass die Seite nicht rechtskonform ist. So, kleiner Tipp am Rande, aber wir wollen ja auch die Zeit im Auge behalten. Deswegen machen wir vielleicht mal eine andere Folge darüber. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es dringend ist. Also relativ. Gut, falls es hier ein Kunde von uns zuhört, bei uns ist es nicht der Fall, dass die Fonts geladen werden von Google direkt. Nur so am Rande. Okay, wo waren wir? Also Text, Erweiterungen und Freshness, oder?
Genau, das war der letzte Punkt.
Das würde eigentlich auch eher zur technischen Optimierung gehören. Wobei das keine Suchmaschinenoptimierung an sich ist. Also
das ist ja eher eine rechtliche.
Genau. Was wir aber auch prüfen, weil wenn wir Google Analytics installieren, dann müssen wir auch schauen, dass die Skriptblockierung funktioniert. Keine Datensammlung und so weiter, wenn man es auch nicht möchte.
Ja gut, das ist, glaube ich, eher ein rechtlicher Aspekt mit für Internetauftritte und Ähnliches.
Hm, genau. Wir sind ja Mitglied im BVDW. So, also Bundesverband der digitalen Wirtschaft. Genau dasselbe wie der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Nur eben extra auf digital. So, die haben so ein Code of Conduct, heißt es, aufgesetzt. Das ist quasi so ein Vertrag. Da steht drin, wie man als seriöse Agentur sich zu verhalten hat und was für Ziele man sich setzt. Und da steht auch ein schöner Absatz über die On-Page-Optimierung drin. Wir sind da übrigens auch Mitglied und haben das unterschrieben, halten uns da dran. Und wenn irgendwo mal irgendeine Agentur sich nicht dran hält, dann kann man beim BVDW Beschwerde einreichen. Nur so am Rande, ist eigentlich ein ganz cooles Tool, wovon fast niemand weiß. Genau, eine coole Organisation. So, worauf ich hinaus wollte. In diesem Code of Conduct, also der Vertrag, wie man sich zu verhalten hat, steht drin, was sind denn On-Page-Maßnahmen? Also, was kann man quasi verkaufen als On-Page-Optimierung? Und da steht, wenn ich jetzt mal lese, drin, Optimierung von Elementen zur Verbesserung der Darstellung in Suchmaschinen. Also es sind mehrere Punkte. Und darunter Title, Description, strukturierte Daten und so weiter. Haben wir schon erwähnt.
Ja.
So, Verbesserung der Inhalte in Bezug auf die Eindeutigkeit und Unterscheidbarkeit von eigenen oder fremden Inhalten. Heißt Duplicate Content. Genau, das haben wir nicht erwähnt. Das heißt, es ist sehr wichtig bei der On-Page-Optimierung, dass wir jeden Inhalt darauf prüfen, dass es weder intern noch externe duplizierte Inhalte gibt. Hast du das schon öfter gehabt?
Gar nicht so sehr, aber gerade wenn man mit Landingpages arbeitet, die sich nur minimal unterscheiden, muss man aufpassen.
Stimmt, ja. Oder wenn man, ich hatte mal als Kunden einen Autohändler, der hatte zwei Websites und hat da bei manchen Seiten einfach die Inhalte kopiert. Geht auch nicht. Ist halt immer schwierig. Duplicate Content ist ein harter Punkt bei Google, auf jeden Fall. Oder Bing und so weiter. So, das muss geprüft werden, auf jeden Fall. Es gehört dazu. So, was es noch gibt, wäre, dass man sich eine Fokussierung aussucht auf spezifische Suchanfragen oder Themen, beziehungsweise, ja, das müssen wir rausstreichen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da weiter drauf gehen soll. Okay. So, wenn wir den Content optimieren, dann schauen wir, dass wir uns auf spezifische Suchanfragen fokussieren, dass wir den Inhalt lesbar gestalten und verständlich auch.
Zählt zu lesbar gestalten auch sowas wie Barrierefreiheit dazu?
Barrierefreiheit, du meinst, wenn jetzt jemand blind ist zum Beispiel?
Blind oder farbenblind oder
gut, dann
nur schlecht sehend.
Dann müssten wir theoretisch ja Voice SEO benutzen, müssten die Texte einsprechen. Meinst du das?
Ich meine alles.
wenn ich blind bin, dann habe ich ja in der Regel auch schon ein Tool. Also ich bin nicht blind und weiß es nicht genau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Tools, die lesen dir die Texte vor. Und genau, was man macht, ist natürlich Alt-Attribute in Bildern hinzufügen. Vielleicht wolltest du ja sogar darauf hinaus.
Und sowas wie Infografiken gut lesbar machen, dass Leute, die zum Beispiel bestimmte Farben nicht sehen können, das aufgrund hoher Kontraste trotzdem lesen können.
Ah, stimmt. Ja, du hast recht. Du meinst jetzt, dass man jetzt beispielsweise nicht einen blauen Hintergrund hat und dann schwarze Farbe drauf oder so.
Oder grüne Farbe. Was perfekt ist bei einer Rot-Grün-Schwäche.
Oh, stimmt. Ja, genau sowas. Das gehört auch dazu. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man einfach Themen, die man behandelt, inhaltlich vollständig behandelt und sich damit auseinandersetzt. Dass man nicht sagt, aha, am häufigsten wird gesucht, Pilotschein in Memmingen machen. Also sage ich jetzt, hallo, hier ist Pilotschein in Memmingen machen Schmidt Firma, OHG oder was auch immer. Bei uns kannst du Pilotschein in Memmingen machen. Wir sind sehr gute Fachleute mit Pilotschein in Memmingen machen. Klang sehr komisch.
Und dabei sitzt die Firma in München.
Ja. Du hast vor, Pilotschein in Memmingen machen? Fragezeichen. Komm zu uns. Deiner Pilotschein in Memmingen machen Firma OHG. Sowas gibt es tatsächlich. Also es klingt doof. Aber
klingt wie ausgedacht. Doch. Zu jeder, zu jedem Ratschlag gibt es eine wahre Geschichte.
Ja, das ist schon witzig. Naja, genau. Also man muss aufpassen, dass man eben Themen vollständig behandelt. Dass man sagt, wenn es darum geht, einen Pilotschein zu machen, dass man auf der Seite natürlich auch den wertvollen Content erstellt, indem man sagt, was ist dafür notwendig. Dass man nicht nur einen Text schreibt, der gut gefunden werden könnte, weil er die altbekannten SEO-Metriken, sage ich mal, verwendet. 2% Keyword-Intensität und sowas. In Klammern bitte nicht beachten, Klammer zu. Sondern eben, dass man da Fragen beantwortet, die wichtig sind, die jemand fragen würde, der sich dafür interessiert. Genau. So, dazu kommt, also nächster Punkt, interne Verlinkung.
Das steht auch im BDVB.
Genau. Eine interne Verlinkung ist ein wichtiger Punkt. Gehört natürlich auch dazu, dass man alle Seiten so, also natürlich nicht alle miteinander, aber dass man, wo es geht, auch mal Links einbaut in den Text. Dass wenn ich im Text schreibe, hey, Sie interessieren sich für unsere Leistung, nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf, dass ich bei Kontakt den Link einfüge zur Kontaktseite zum Beispiel. Oder ich bin Ihr Immobilienmakler in München, Sie haben Lust, ein Haus zu verkaufen, melden Sie sich bei mir und dann kann man Haus verkaufen, auf die Unterseite Haus verkaufen verlinken oder möchten Sie einfach nur was mieten, auch dafür bin ich Ihr Partner, dann einfach bei Mieten auch einen Link reinsetzen und so weiter.
Ich würde also mal sagen, das Paradebeispiel dafür ist Wikipedia.
Genau, richtig. Um einen Wikipedia-Artikel zu veröffentlichen, muss man als Redakteur Links reinsetzen. Ich glaube, es gibt eine feste Anzahl an Mindestlinks, die man einsetzen muss.
Auch bei Wikis allgemein, was ja nur eine Art der Bibliothek, sage ich mal, ist, legt man ja auch erst am einfachsten eine neue Seite an, indem man erstmal irgendeinen Begriff verlinkt und dann dem Link folgt. Und dann hat man eine leere neue Seite.
Ach so, stimmt.
Und nur um mal in die Historie des Wikis zurückzugehen.
Ich würde diese Regeln auch am liebsten integrieren bei uns, implementieren. Wenn wir einen Glossarartikel veröffentlichen, dann muss der immer sehr gut verlinkt sein auf andere Glossarartikel.
Dafür hat man am besten schon einige Glossarartikel zur Verfügung.
Sonst muss man immer wieder alle durchgehen. Genau. Also sowas ist sehr, sehr wichtig, um Signale zu setzen, was jetzt besonders in den letzten Monaten ist untertrieben, aber was jetzt häufiger passiert ist, was ich von anderen gehört habe, ist, dass die Google Search Console, also von dort aus wird ja Google quasi gesteuert, also die Indexierung, dass die gewisse Seiten gar nicht mehr indexiert, wenn sie zu, ja, wertlos, will ich jetzt nicht sagen, wenn sie zu generisch wirken und wenn sie wenig Verlinkungen haben auf der Seite, da reicht dann nicht unbedingt nur der Link im Footer oder im Navi, sondern da sollten eben häufigere Verlinkungen kommen, damit Google weiß, aha, okay, ist wirklich relevant von mehreren Seiten aus, also indexiere ich das mal. Ja, interne Links sind sehr, sehr wichtig, werden häufig unterschätzt. Externe Links kommen wir dann in Folge 3 drauf.
Also, genau.
Also Backlinks. Wie nennt man interne Links?
Internal Links.
Okay. Gut, Englisch sprechen wir auch.
Wieso? Kennst du noch einen anderen Namen?
Nö.
Ach so.
We speak English as well.
Also die nächste Folge machen wir dann auf Englisch.
Naja, gut.
Yes.
Yes, we can. Okay. Ja, das waren ja schon viele super coole Punkte. Was auch ein Punkt ist, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, wäre natürlich Negative On-Page-Optimierung.
Die natürlich beheben.
Genau, ja. Also was wir nicht machen. Und wenn es gemacht wurde, dann beheben wir das. Nämlich Negative On-Page-Optimierung. Heißt, ja gut, ist ein bisschen komisch, wenn man das Optimierung nennt, oder? Negative On-Page-Optimierung heißt es nicht. Ist es nicht besser, wenn man sagt On-Page-Verschlechterung? Naja, nee, das Ziel ist, eine Seite zu verbessern durch negative Maßnahmen. Also Maßnahmen, die so eigentlich
nicht okay sind.
Ja, laut Google-Richtlinien nicht erlaubt sind, die vielleicht auch für den Kunden oder Website-Besucher nicht so toll sind. Also wird häufig bei Affiliate-Seiten benutzt. Oder wenn jemand eben digitale Güter verkaufen möchte. Oder wenn es um Werbung geht einfach. Oder Datensammlung. So, was gibt's da? Was wir erwähnt haben schon. Kopierte Inhalte. Duplicate Content. Wenn ich jetzt ein Immobilienmakler bin und sage, oder bleiben wir bei der Pilotenschule. Pilotenschule in Memmingen. Dann sage ich, ja, okay, ja, Memmingen. Ich würde mal sagen, die Leute kommen bestimmt von mindestens 50 Kilometer umgereist. Dann suche ich mir alle Orte raus und kopiere meine Startseite so häufig, wie ich Orte habe, und mache dann Steuerung H, also wir suchen und ersetzen. Ist auch Steuerung H, oder?
Ja.
Genau.
Und ersetzt Memmingen mit allen Orten, die dir genau so einfallen.
Genau. Und dann habe ich für alle Seiten Landing Pages. Ich kann euch sagen, es funktioniert gut. Aber nicht lange. Und wenn es nicht mehr funktioniert, funktioniert gar nichts mehr. Auch nicht die Startseite. Aber wenn man Glück hat, funktioniert es einen Monat. Das ist gut für den SEO-Contest von SEO-Vergleich. Vielleicht.
Um hier Insider-Tipps zu geben.
Ja. Genau, ja. Ansonsten, womit könnte man noch was anfangen? Verborgene Links, Cloaking, Hiding und so weiter.
Hier könnte man jetzt einen internen Link zu unserer Folge Nummer 3 einfügen, indem wir über Negative SEO gesprochen haben.
Genau. Wir verlinken das euch in den Shownotes. Schaut einfach gerne mal nach. Aber das wollte ich schon immer mal sagen. Ich weiß nicht mehr, wie man Shownotes schreibt.
Also doch kein Englisch.
Ja, aber warum sagen immer alle Shownotes?
Aber wenn die sagen Shownotes.
Shownotes. Vielleicht sollte ich doch angewöhnen, mit zwei Kopfhörern zu hören. Ich verstehe immer Shownotes. Na gut. Also wir verlinken das in den Shownotes. Unter diesem Podcast. Trifft das auf alle zu?
Also wir sind schon jede Podcast-Plattform ist da ein bisschen anders, aber...
Okay. So, ihr könnt uns hören bei Podcasts Apple, bei Amazon Podcasts, bei Spotify natürlich. Wo kann man uns noch
bei
hören?
Bei dieser.
Bei dieser, okay.
Und bei vielen anderen Plattformen. Und oder ihr kopiert einfach den Link vom RSS-Feed in eine kostenlose Podcatcher-App eurer Wahl. Und müsst so nicht mal einen kostenpflichtigen Dienst abonnieren.
Das klingt fancy. So, was haben wir noch an negativen Sachen? Klar, Cloaking, Verstecken von Links, das macht man auch sehr gerne. Um, ja, wenn ich jetzt ein SEO-Dienstleister wäre, dann verstecke ich bei meinen Kunden überall so meine Links, wenn sie es mir nicht erlauben. Also mache ich natürlich nicht, aber das ist nur ein Beispiel. Oder wenn ich mal Zugriff habe auf andere Seiten, keine Ahnung, weil ich da mal was warten musste oder sonstiges, kann man da auch Links verstecken und sowas. Das ist sehr, sehr gefährlich auch und dauert länger, um erkannt zu werden. Also Links verstecken bedeutet so viel wie, ich mache einen weißen Link auf weißem Hintergrund zum Beispiel, also den sieht keiner. Außer man markiert die ganze Seite dann vielleicht schon. Und im Quelltext sieht man es auch. Kommt schon raus. Genau, ansonsten gibt es natürlich noch verborgener Text. Also weißer Text auf weißem Grund. Einfach nur, um die Suchmaschinen damit zufriedenzustellen. Dass man da Texte hat, die krass Keyword-optimiert sind, die aber vielleicht nicht so userzentriert sind. Und Google sagt ja selbst, alles, was sie möchten, ist einfach nur userzentriert zu sein. Deswegen macht man schon viel richtig, wenn man eben sowas nicht macht und userzentriert arbeitet. Genau, so. Wir haben noch ein paar andere Punkte, die gehen aber ein bisschen zu krass in die Tiefe. Deswegen würde ich euch empfehlen, hört doch mal in unsere andere Folge rein, in unser Halloween-Special. Das war bestimmt Folge 4, oder?
Ich dachte 3, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Wir haben auf jeden Fall ein Kürbis als Emoji dran. Und da steht Halloween-Special. Und es beginnt mit Fledermausgeräuschen. Sehr zu empfehlen.
Es war Folge 3.
Okay, du hast recht. Alles klar. Haben wir noch was?
Ich würde sagen, wir haben die erste Säule des SEO
errichtet.
Genau, aufgestellt.
Sehr cool.
In den nächsten Folgen machen wir mit den nächsten Säulen weiter. Mhm. Und am Ende haben wir den Tempel des SEOs gebaut.
Perfekt. Und dann habt ihr ein deepes Knowledge über Suchmaschinenoptimierung. Was ist das überhaupt? Und kann das mein Sohn oder kann das vielleicht sogar mein Hund? Oder sollte ich doch vielleicht jemanden organisieren oder beauftragen, der sich damit schon lange beschäftigt hat? So, nach dieser Folge könnte man denken, ja, kriege ich noch hin. Und wenn ihr das denkt, dann freue ich mich dafür, weil dann sehe ich das als Kompliment an uns, dass wir es gut erklärt haben.
Nach der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir uns immer noch folgen können.
Ja, das wird ein bisschen schwieriger dann.
Die nächste Folge wird etwas mehr technisch, habe ich recht.
Genau. Aber was wolltest du denn jetzt? Am Anfang der Folge haben wir es doch angeteasert. Du wolltest mich doch überraschen mit Part 4, 5, 6.
Nein. Ich wollte nur grundsätzlich in Frage stellen, ob es nicht sogar 4 Säulen des SEO sind. Nämlich die On-Page-Optimierung, also die inhaltliche Optimierung, also die Content-Optimierung, die Technik, die ja jetzt in Folge 2 kommt, die Off-Page-Optimierung und das Webdesign.
Ach so, du meinst das Design. Deswegen hast du gesagt, das soll ich nicht erwähnen bei On-Page. Ja, kann man schon sagen. Oder? Also ich meine, das Webdesign geht mit dem Content Hand in Hand. Und genau, deswegen ist es immer sehr, sehr praktisch und zu empfehlen, wenn Webdesign sich mit dem Thema auskennt, weil sonst macht das einen enormen Mehraufwand, der auch gerne mehr kosten kann. Genau, die Navigation und viele Elemente vom Webdesign sollten bei der Suchmaschinenoptimierung abgesprochen werden, also miteinander harmonieren, weil ich natürlich auch die URL-Strukturen alles an die Keywords ausrichten möchte und an die Zielgruppe.
Gut, wir gehen in den nächsten Folgen weiter auf dieses Thema ein. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und viel Spaß beim Hören der nächsten Folgen.
So wie immer, in spätestens einem Monat. See you later, Alligator.